Jakob Sylvester Bilabel ist ein Changemaker und war einer der Initiatoren der Green Music Initiative, die die Umweltverschmutzung bei Musikfestivals in den Blick nahm. Inzwischen berät er frühere Musikmanager Kulturinstitutionen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit, unter anderem als Leiter der Green Culture Anlaufstelle des Bundes. Einer seiner Schwerpunkte ist Betriebsökologie. Warum das viel spannender ist, als es erstmal klingt, berichtet er in dieser Folge von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borries.
Und mein Name ist Thorsten Frehme.
Schön, dass Sie uns heute zuhören und herzlich willkommen, Jakob.
Hallo, guten Morgen.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Frehme und Friedrich von Borries.
Unsere erste Frage ist ja immer eine persönlich-biografische. Wie bist du zu Kunst und Kultur gekommen?
Oh wow, ich fange mit den einfachen Fragen an. Ich glaube, also wie bin ich nicht dazu gekommen? Ne? Ich glaube, als junger Mensch nimmt man Kunst und Kultur eher als Pop wahr. Man hört Musik, man schaut sich Comics an, man mag Bilder, man schaut sich Filme an. Und irgendwann verfeinert sich so ein Geschmack ja auch auf eine Art. Und ich bin jetzt kein Kunstinteressierter. Ich bin interessiert an den Menschen, die Kultur machen. Weil die fand ich dann immer irgendwann spannender als Menschen, die andere Dinge gemacht haben. Das heißt, ich finde weniger das Produkt interessant als die, die es herstellen.
Aber dein Weg war ja, wenn ich das richtig überblicke, nicht über bildende Kunst, sondern über Musik.
Absolut, ne? So kam ich dazu. Ich kam über die Musik, ne? Über das Management von Universal Music, also Teil des Managements, letztlich zu dem, was ich heute tue. Das war mein Intro. Aber davor habe ich noch so ein bisschen Journalismus gemacht. Das hatte aber zu dem Zeitpunkt auch schon nichts mit Kunst zu tun.
Du hast es gerade selbstverständlich gesagt, Universal Music. Also das heißt vielleicht nochmal immer interessant, wo kommst du her oder wie bist du zu Universal dann gekommen? Wie hat sich dein Werdegang da entwickelt?
Ja, ich kann das heute erzählen, weil dieser Schmerz abgeheilt ist. Also ich war die rechte Hand von Tim Renner und bin dann mit ihm rausgeschmissen worden. Also ich bin durch Tim Renner zu Universal Music gekommen und mit Tim Renner von Universal Music wieder weggegangen. Warum? Ich glaube, ich hatte damals mein erstes Startup erfolgreich wachsen lassen und pleite gehen lassen. Also ich kannte mich aus in der digitalen Welt. Das war das Ende der New Economy. Es war eine Zeit, wo viele über Digitales sprachen, aber es noch gar nicht so irre viel Reales gab. Es war eine Zeit, da gab es noch keine Download-Plattform. Also was wir heute kennen mit Spotify, Deezer, iTunes und Co. gab es da nicht. Und Universal als größter Musikmajor unter der Führung von Tim Renner damals sagte, lass uns doch mal schauen, wie kann man das legal machen, weil das die Leute das illegal machen, liegt einfach daran, dass es kein legales Angebot gibt.
Wow, das Ende der New Economy. Heute haben viele Angst vor dem Ende der Welt. Das hängt zusammen mit dem Klimawandel. Wie bist du zu diesem Thema Klimawandel gekommen? Ist das ein Thema ökologische Fragen, die dich dein Leben lang begleitet haben oder hattest du so ein Erweckungserlebnis wie viele andere auch?
Wie bin ich dazu gekommen? Also man neigt ja im Rückblick, das so zu verklären und sich diesen einen Moment zu wünschen, in dem man das Gefühl hatte, jetzt habe ich es begriffen, jetzt ist dieser Lebensweg glasklar für mich. Das war es bei mir aber nicht. Ehrlicherweise, ich hatte mich mit der Musik beschäftigt, ich mochte das, was Musik war, ich mochte die Menschen, die in der Musik arbeiteten oder die Musik produziert hatten und war dann aber irgendwann raus. Ich habe dann noch einen kleinen Intermezzo gehabt bei MySpace Deutschland, also wieder Musik, wieder digitale Plattform. Das endete aber auch relativ schnell und ich war konfrontiert mit einer Situation, dass ich relativ jung war, Anfang 30 und mir überlegen musste, was mache ich jetzt mit dem Rest meines Lebens? Hatte auf der einen Seite eine relativ komfortable Situation finanziell, das war, ich würde mal sagen, so ein paar Jahre in Berlin-Mitte, wo man irre günstige Wohnung hatte und mit einem ziemlich überschaubaren Gehalt verdammt gut leben konnte. Also von der Seite hatte ich keinen Druck, aber ich hatte den Druck, mir zu überlegen, was ich jetzt mit dem Rest meines Lebens mache. Und die Nachhaltigkeit oder das, was ich heute im Thema der Nachhaltigkeit fabriziere, kam relativ spät, nämlich streng genommen erst 3-4 Jahre danach. Ich hatte nämlich mit einem Partner zusammen eine Firma gegründet und diese Firma hieß oder heißt seitdem Thema 1. Und das Thema 1 war uns gar nicht so klar. Es war gar nicht klar, was unser Thema 1 ist, sondern Inhalt dieser Firma war, unser Thema 1 zu finden. Und wir sind damals relativ viel rumgereist, haben Menschen getroffen, immer mit dieser Frage, wo gibt es was zu tun, wo gibt es das, was wir uns wünschen und wo gibt es vor allen Dingen auch Menschen, die sich wünschen, das, was wir können. Damals gab es das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung schon und es war die Zeit, wo zum ersten Mal, zumindest außerhalb der wissenschaftlichen Blase, der IPCC Assessment Report veröffentlicht wurde. Und wir fuhren dahin, weil wir eine Freundin hatten, die im Potsdam-Institut gearbeitet hat und sagte, schaut euch das mal an. Und ich weiß noch, wie ich mit meinem damaligen Partner Guido Axmann dahin gefahren bin und wir uns diese Zahlen angeschaut haben und erstmal gar nichts verstanden haben. Also man sieht ja diese ganzen Kurven, eins geht rauf, andere geht runter. Und ich weiß noch, wie wir danach zu Professor Schellnhuber hingegangen sind und ich habe ihn gefragt, Sie müssen mir helfen, ich verstehe das nicht. Also wenn das alles so stimmt, was Sie da sagen, dann haben wir ja ein Riesenproblem. Und da lächelte er mich an und ihr kennt dieses Schellnhuber-Lächeln, dieses leicht verschmitzte und sagte, ja, es kann natürlich sein, dass Sie sich verrechnet haben. Und dann habe ich kurz gedacht, ach schön, Sie haben sich verrechnet. Dann sagte er, aber es kann auch noch viel, viel schneller gehen. Und dann weiß ich, wie ich in dem Moment sagte, und warum macht denn keiner was? Und wenn ich mir irgendeinen Moment suchen müsste, dann wäre es der gewesen. Das ist der einzige, der mir einfällt, wo es in meinem Kopf Klick gemacht hat. Und ich dachte, ach, schau mal, da gibt's was zu tun.
Und dann warst du tief bewegt davon, hast gedacht, du musst was tun, oder war es eine super, hast gesagt, es gibt ein super Wachstumsfeld, was da kommt? Oder kann sich ja auch toll ergänzen.
Nee, also die Frage ist total berechtigt, ne? Also ich war in der Tat, also wenn ich ehrlich bin, bewegt von der Herausforderung. Ne? Ich war nicht moralisch angegriffen. Ich war nicht so, oh Gott, mein ganzes Leben, eine Lüge. Und jetzt muss ich nochmal sozusagen mein Karma-Konto auf den letzten Jahren ausgleichen. Sondern ich habe mir gedacht, also wenn das stimmt, dann muss da irre viel passieren. Und irre viel passieren war immer etwas, was mich sehr interessiert hat.
Das ist ja interessant, weil ja viele das eher als, weil man ja immer noch sieht, dass es nicht überall als Wachstumsfeld begriffen wird, in die Klimapolitik reinzudenken. Jetzt betreibst du ja dieses Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit. Was ist das? Was macht ihr da?
Ich dachte, die Frage geht woanders hin, ne?
Okay. Ja.
Ich dachte, ja, ich habe schon gedacht. Ich würde erst noch gerne mal, ja. Also ich glaube, Wachstum ist da vielleicht gar nicht der ganz richtige Begriff, weil Wachstum, ob wir jetzt so ein riesen Wachstum brauchen, aber es ist erstmal Betätigungsfeld. Es ist ein Betätigungsfeld, wo viele Menschen wichtige Aufgaben lösen können. Ob das jetzt mit Wachstum zu tun hat, weiß ich nicht, aber wir haben auf jeden Fall Sektoren, wo es kein Wachstum mehr gibt, wo sogar wahnsinnig geschrumpft wird. Und wenn wir es natürlich schaffen, diese Menschen, diese Jobs, diese letztlich Lebensentwürfe auch in anderen Bereichen abzubilden, dann brauche ich kein Wachstum, aber ich brauche diesen Wandel darüber. Insofern, darum ging es mir. Ne? Ich bin jetzt nicht so ein Wachstumsfetischist, ich bin aber auch kein Postwachstumstyp, sondern ich glaube einfach, Menschen sollen für gute Jobs vernünftig bezahlt werden und das könnte ein guter Job sein.
Und zweiten Teil von Thorstens Frage nochmal aufgreifend, das Aktionsnetzwerk. Kreiert ihr da diese anderen Jobs, diese sinnvolleren oder was macht ihr da?
Ja, ich frage mich das oft. Wir hatten letztens, deswegen klinge ich auch so ein bisschen tief. Wir hatten jetzt gerade gestern das Bergfest eines Projektes, das heißt Start in die Nachhaltigkeit, wo wir zusammen mit der Bundesakademie für kulturelle Bildung und jetzt 16 Institutionen zusammen mit 32 Beratenden, die begleiten über eine Zeit. Da entstehen richtig neue Berufsfelder, nämlich Berufsfelder, die auf der einen Seite ein großes Verständnis von der Kultur haben, auch den Besonderheiten von Kultur, weil, weißt du selber, haben wir letztens drüber gesprochen, so Effizienzgedanken in der Kultur funktioniert nicht. Du kannst ja nicht sagen, mach doch mal ein effizientes Museum oder effiziente Kunst, sondern du musst eigentlich viele der klassischen Nachhaltigkeitsstrategien neu denken. Das bedeutet, wir bringen jetzt diese Institution zusammen mit Menschen, die sie begleiten, die sie beraten, die dafür auch bezahlt werden. Das ist jetzt keine freiwillige, ehrenamtliche Situation, sondern die kriegen, ich finde, einen relativ okayen Tagessatz, einen normalen beratenden Tagessatz. und begleiten die jetzt über 9 Monate. Und viele von denen, ich habe gestern mit denen gesprochen, sagen, hey, wir arbeiten auch weiter mit denen. Da sind dabei die Volksbühne, das Bauhaus in Dessau, die Völklinger Hütte, das Theaterhaus in Stuttgart, die Villa Massimo. Also ganz unterschiedliche Institutionen, die sich genau diese Frage jetzt stellen. Und wenn sich diese Frage stellen, kommt natürlich dann auch sofort die nächste Frage, okay, wenn wir das jetzt machen wollen, wer macht es denn dann? Und da, ja, glaube ich, entstehen wirklich neue Jobs.
Du bist ja auch Leiter der Green Culture Anlaufstelle des Bundes. Bei Anlaufstelle, das habe ich gar nicht verstanden, was das sein könnte.
Man läuft an.
Für mich ist Anlaufen was Negatives, also im Fußball eine aggressive Vorwärtsverteidigung ansonsten im praktischen Leben, ich laufe gegen was an. Ja, also das ist für mich überhaupt gar nicht positiv konnotiert. Ja, ja. Und da laufe ich gegen den Bund an oder was, wer läuft da wem, wohin, warum, an was?
Ja, also ich teile da die, dass es sich nicht sofort auflöst, aber ich finde es spannend, dass es bei dir so quer liegt. Ich sag mal, was die Anlaufstelle leisten soll und vielleicht finden wir da einen besseren Namen dafür. Ich bin da relativ offen, ehrlich gesagt. Also eine Anlaufstelle die wir jetzt da aufbauen, soll Angebote aussprechen. Du kannst dich an sie wenden. Du kannst Fragen an sie stellen, du kannst Unterstützung bekommen bei den ersten Schritten, wieder im Bereich der Nachhaltigkeit, beim Strukturieren dieser Aufgaben, beim Strukturieren dieses irren großen Blumenstraußes von möglichen Dingen, die man tun kann, weil das ist ja oft das Problem, wenn wir dann mit so einer Institution sitzen und ich frage, was wollt ihr denn? Dann sagen, ja, wir wollen klimaneutral werden. So, und das ist dann sozusagen wie AG Weltfriede, ne? Das ist irgendwie gut und auch vernünftig, das sollen wir auch anstreben, aber letztlich ist es nicht handlungsführend, ne? Und darum geht es im Kern in der Anlaufstelle in sogenannten Erstberatungen, also Momenten, wo wir mit Einzelpersonen sitzen oder mit Gruppen, begleiten wir die strukturierten ersten Schritte. Und das haben wir gedacht, könnte eine Anlaufstelle sein, aber vielleicht hast du eine bessere Idee?
Nee. Genau. Geht aber jetzt erstmal auf das, was macht ihr und über den Namen.
Ja, aber das ist ja interessant, ne? Weil natürlich im Namen steht so viel. Ne? Also ich kriege ja nie die Möglichkeit, das so tief zu erklären, sondern Leute hören das und assoziieren. Und wenn sie jetzt sozusagen, das ist die Stelle, die jetzt gegen das BKM anläuft, assoziieren, dann haben wir einen falschen Titel, weil das BKM ja unsere Hauptförderin ist. Ne?
Ich glaube, das geht noch. Mich wird aber, das ist immer ganz hilfreich, mal vielleicht kannst du das beschreiben, was dann passiert. Also wenn jemand zu euch kommt und ihr macht Erstberatung und ihr findet die, mit was für Themen kommen die und was wie gehen die da raus und was gibt es zum Beispiel auch für Aha-Effekte wahrscheinlich?
Also wir haben jetzt seit Beginn des Jahres so plus minus 150 Beratungen gemacht und da zeichnen sich bestimmte Linien ab. Das Spannende ist, dass das, was diese Erstberatungen, diese Sprechstunden leisten, im Kern etwas ist, was das Magazin, für das ihr jetzt diesen Podcast macht, vor vielen Jahren mal gefordert hat. Es gab vor vielen Jahren mal einen unter anderem auch von Monopol unterzeichneten Brief von vielen großen Museen an das BKM, die Beauftragte für Kultur und Medien der Bundesregierung, wo man einfach bat darum, dass man dieses große Thema der Nachhaltigkeit strukturiert angeht. Da könnt ihr euch vielleicht dran erinnern. Das war ein Brief, der hat für ziemlich viel Aufsehen, ja, letztlich auch im Ministerium gesorgt, weil da sehr spezifisch eine Frage gestellt wurde, nämlich, wie sollen wir es denn in Zukunft machen, wenn wir weiter Museen, Theater, Galerien machen wollen, wenn wir natürlich das, was wir so fantastisch finden, weitermachen, aber auch zugleich wissen, wir müssen einen Weg finden, es mit weniger Umweltwirkung zu machen. Das ist da diese Forderung. Und diese Forderung hat es dann letztlich auch dazu geführt, dass wir mit dem Aktionsnetzwerk starten konnten, damals noch unter Monika Grütters, und dass das, was jetzt die Green Culture Anlaufstelle des Bundes ist, Teil des Koalitionsvertrags wurde, also auch jetzt von dem Ministerium, also Staatsministerium unter Claudia Roth weitergeführt wurde. Aber ich glaube, man kann sagen, der Monopolbrief ist sozusagen in Kette zu sehen bis zur Erstberatung. Das mal vorweg. Mhm. Also, im Kern machen wir in der Erstberatung das, was der Monopolbrief gefordert hat. Wir helfen der Kultur, diese ersten Schritte zu machen. Wir helfen zu verstehen, was müsst ihr tun, was wollt ihr tun, was sollt ihr tun, was glaubt ihr, dass ihr tun sollt. Also oft ist das ja so ein überaus geprägtes Schuldbewusstsein. Ne? kennst ja, Kultur, der Klimakiller, können wir überhaupt noch? Oh Gott, wir dürfen keine Ausstellende mehr aus Ländern weiter als, weiß ich nicht, Brandenburg holen. Und all das ist nicht der Fall, sondern es geht in die Erstberatung davor, erstmal wirklich strukturiert zu verstehen, was ist die Herausforderung, wo stehst du, was musst du tun und vielleicht auch nicht mit dem allergrößten, dicksten anzufangen. Ne? Also ich habe ganz viele Termine, da geht es dann natürlich immer um die Mobilität, um dieses Gefühl, man kann vielleicht in Zukunft nicht mehr so, wie man früher gemacht hat. Und das ist so komisch, ne? Also wenn du jetzt anfängst mit dem Sport, fängst du auch nicht mit dem Schwierigsten an, sondern du lernst erstmal die Bewegung, du machst deinen Körper ein bisschen fit, du lernst vielleicht deinen Körper auch nochmal anders zu koordinieren, weil du es lange nicht gemacht hast. Und genau das ist das, was wir da tun. Wir helfen, die ersten Schritte zu organisieren, zu koordinieren und verweisen auf Programme, verweisen auf Angebote, auf Initiativen seitens der Länder, der Kommunen, auch auf Förderprogramme. Also wir sind ein bisschen wie so Sherpas, die dir helfen, deinen Rucksack zu packen, bevor du anfängst, loszuklettern.
Ihr habt ja auch so eine Art Erstberatung mit uns gemacht, ja, oder in meiner Rolle als Hochschule, an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Und da gab es einen Begriff, der, glaube ich, viele Menschen irritiert hat oder zum Nachdenken gebracht hat, weil er so gar nicht in das Verständnis von Kultur reinpasst, nämlich Betriebsökologie. Mhm. Vielleicht kannst du das kurz erklären.
Ja, total. Also dieser Begriff in der Tat hatte ganz lange in der Kultur gar nichts zu suchen, weil er ist A, zusammengebaut und erklärungsbedürftig. Ich weiß, dass er so ein bisschen klemmt und ich finde ihn aber auch gut, dass er klemmt, weil im Kopf so, was soll denn das, was hat denn das mit Kunst und Kultur zu tun? Das ist so wie funky Verwaltung. Ne? Sagst du so, ja, nee, irgendwas stimmt da nicht. Im Kern geht es aber bei der Betriebsökologie um das Betriebssystem von Kunst und Kultur. Also das, was du brauchst, um Kunst und Kultur und oder Medien zu produzieren, zu distribuieren, zur Aufführung zu bringen, zu speichern, zu archivieren, zu eben das, was du neben der eigentlich kreativen Produktion der Künstler und Künstlerinnen brauchst, um dieses Produkt, und das ist Kunst ja eben auch, zu dem zu machen, dass es eben andere wahrnehmen können und konsumieren. Das heißt, in der Betriebsökologie geht es um Fragen Heizung, Kühlung, Lüftung, Ressourcen, Mobilität. Und es geht eben nicht um Fragen, die dann auch wieder die Kunstfreiheit beeinträchtigen. Ich erinnere mich an die Diskussion mit der Gruppe bei euch. Und natürlich ist der erste Reflex, oh Gott, jetzt kommt da jemand und alles, was wir über die Jahre erkämpft haben, also praktisch ein Erbrecht, das soll jetzt hier uns madig gemacht werden. Und entweder man nimmt es uns weg oder man gibt uns ein schlechtes Gewissen. Also ich finde nachvollziehbare Beißreflex, dass man jetzt hier ganz dringend was verteidigen muss, den erleben wir oft. Und die Betriebsökologie beschreibt ziemlich genau, nee, darum geht es nicht. Meine Erfahrung, Friedrich, der letzten 15 Jahre, in denen ich jetzt irgendwie mit Nachhaltigkeit zu tun habe, ist, dass wenn wir uns um diese Dinge kümmern, kann der Künstler oder die Künstlerin letztlich auf einer Bühne ein Stück machen mit Babyblut und Robbenfellen und nebenher ein Dieselgenerator, der einfach nonstop läuft. Also diese reinen Kulturemissionen durch die Produktion sind wirklich überschaubar im Vergleich zur Heizung, Kühlung, Lüftung. Das heißt, in der Betriebsökologie, lass uns auf die Heizung, Kühlung, Lüftung, Mobilität, Ressourcen schauen und die Kunstfreiheit kann sich ganz entspannt zurücklehnen, weil da wird ganz lang nichts passieren. Ein Satz noch dazu, weil ich auch ein bisschen, ja, mich manchmal wundere, sag mal, wie eindimensional das oft besprochen wird. Ich finde, wenn man sofort an Kunstfreiheitseinschränkungen denkt, dann fehlt einem auch schlicht die Fantasie. Weil ich auch mit ganz vielen Künstlern und Künstlerinnen spreche, die sagen, ja warte mal, für mich ist das ja viel spannender, weil ich habe ja Bedingungen. Ich habe ja Bedingungen als Mensch, ich habe Bedingungen als Bürger, ich habe Bedingungen überall. Und das ist auch Teil meiner Kreativität, damit einen Umgang zu finden. Das heißt, ich finde, wer sofort an Kunstfreiheitseinschränkungen denkt, dem fehlt die Fantasie. Schlichtweg, ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Die Nachhaltigkeit sichert die Kunstfreiheit.
Da vielleicht noch eine Frage zu deiner Erfahrung. Du hast ja erzählt, dass du auch viele Museen berätst und begleitest. Du hast Lüften und Kühlen erwähnt und einer der ganz großen sozusagen CO2-Emittenten im Kunst- und Kulturbetrieb ist ja nicht die Kühlung der Ausstellungsräume, sondern die Kühlung der riesigen Archive. Die meisten Museen zeigen ja nur einen kleinen Teil ihres Bestandes tatsächlich in den Ausstellungen. beziehen ihre Bedeutung, ihren Ruf aber auf die vielen, aus den vielen, vielen Stücken, die sie nicht zeigen, sondern in irgendwelchen gut gekühlten Lagern haben. Was ist denn da deine Erfahrung? Können die sich davon freimachen? Entsammeln ist, glaube ich, so ein Fachbegriff, oder geht es dann da auch in Anführungszeichen nur um die ökologisch-technische Optimierung des bestehenden Systems und nicht die Hinterfragung des Systems als solchem?
Boah, Friedrich, also da muss ich einen Moment überlegen, weil, also um die Frage gut zu beantworten, glaube ich, müssen wir klar definieren, was wir meinen, wenn wir sagen Museum. Also für mich als sozusagen Laie ist Museum das schöne Haus in der Hamburger Innenstadt, wo die tollen Bilder hängen und ich seit 400 Jahren Caspar David Friedrich sehen kann. So. Für einen Mensch, der im Museum arbeitet, sind es ganz unterschiedliche Gewerke. Und da ist das, was sozusagen der Ausstellungsraum ist, der wahrscheinlich unwichtigste Teil. Da gibt es das, was du sagst, die Archive, die Depots, wo es im Kern darum geht, also ich sag mal, die Museumsraison ist die Unendlichkeit, das soll für die Unendlichkeit aufbewahrt werden. Und dann gibt es aber auch einen wahnsinnig großen wissenschaftlichen Teil von Menschen, die forschen, was ist da, woher kommt das, in welcher Linie ist das zu sehen, was kann man da ableiten. Und dann ist der dritte Teil eben genau dieser Bereich der Ausstellung. Das Umdenken funktioniert da, wo es nicht im Widerspruch zur Raison steht. Also wenn du jetzt ein Restaurateur bist und deine Aufgabe ist, für dieses Exponat sicherzustellen, dass es idealerweise unendlich genauso bleibt, dann ist das deine Aufgabe. Und dann ist das wie, da würde dir jemand eigentlich deinen Lebensinhalt wegnehmen, wenn er sagt, nun entspann dich mal, und wenn da mal ein paar Kreckels sind, das ist auch nicht so schlimm, weil das stand jetzt irgendwie 600 Jahre in der Wüste und jetzt soll es einfach im Pergamonmuseum darf da nichts mehr passieren, was ist denn los? Dann ist das natürlich, triggert das wahnsinnig viel. Im Bereich der, ich sag mal, Gebäudetechnik, das, was man so mitbekommt, ne, wir reden dann über Klimakorridore, es darf maximal 20 Grad, 50% Luftfeuchtigkeit sein, da ist natürlich wahnsinnig viel Effizienzgewinn noch zu machen. Ich glaube, da ist ganz, ganz, ganz viel möglich. Die Frage der Entsammlung, die ist immer so ein bisschen so, wie wenn Volker Wissing sagt, Fahrverbote kommen oder kommen jetzt nicht, sondern alle schaudern so und werden irre nervös. Ich glaube, wir müssen gar nicht entsammeln, sondern wir können uns sehr, sehr genau schauen, wie gehen wir um mit dem, was wir jetzt sammeln. Man kann sich aber auch in Zukunft fragen, braucht man, wenn man schon 28 Pfeilspitzen hat, braucht man dann noch die 29. Das ist, glaube ich, eine grundlegende Frage. Aber die Nachhaltigkeit ist da nicht der treibendste Faktor, glaube ich. Also nicht die betriebsökologische, weil das kriegt man effizient hin.
Dann würde mich mal ganz lebenspraktisch interessieren. Du sagst ja auch selber, seit 15 Jahren bist du mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Was sind denn, wenn man das große Feld der Kunst und Kultur sich anguckt, die großen Treiber? Oder wo müsste man, wenn man jetzt rangehen würde, wirklich ansetzen? Wir sind gerade in so Tagen, wo zum Beispiel in Venedig die Biennale eröffnet, wo ja nicht nur Kunst von überall an einen Ort gebracht wird, sondern wo man den Eindruck hat, auch die gesamte Kunstwelt fliegt da jetzt hin. Da gibt es ja sehr viele Punkte, die man sich schnell in Frage stellt. Gleichzeitig debattiert man da aber das Thema Nachhaltigkeit natürlich. Wie guckst du drauf und was wären Dinge, wo man, sagen wir mal, in schnellerer Zeit große Effekte erzielen kann? Weil wir ja alle immer lernen, dass wir nicht mehr allzu viel Zeit auch haben.
Ja, also das ist eine komische Antwort, die ich da gebe, und die habe ich von meiner Oma. Ne, die hat mir gesagt, da erinnerst du dich wahrscheinlich noch, wer es eilig hat, geht besser langsam. Also richtig ist, wir haben wahnsinnig wenig Zeit, die jetzt schon eingetretenen Effekte so abzuschwächen des Klimawandels, dass wir nachkommen können mit Technologie, nachkommen können mit Klimafolgenanpassung. Das heißt, wir haben in der Tat wenig Zeit. Auf der anderen Seite soll das nicht dazu führen, dass wir immer nur auf das schauen, was am naheliegendsten ist. Natürlich stimmt das, die fliegen da alle hin. Das kann man sagen, braucht es das, taugt das? Ich glaube, da hat jeder und jeder so seine eigene Meinung drauf. Ich finde aber einen anderen Blick mindestens genauso spannend, und der hilft mir, diese Frage auch spezifischer zu beantworten, weil ich will es nicht ausweichen. Ne? So. Ich glaube, dass, wenn wir Systeme anschauen, und jetzt schauen wir das System Kunst an, müssen wir uns auf der einen Seite darüber ein Bild verschaffen, was ist die Umweltwirkung, was ist der Fußabdruck, was ist das, was wir idealerweise reduzieren. Schlimm ausgedrückt, was ist das, was wir mit einem höheren Effekt, einer höheren Effizienz herstellen, also mit weniger Umweltwirkung mehr Kultur, könnte man ja auch sagen, sind wir wieder in diesem Wachstumsbild drin. Wir werden uns aber auch darüber verständigen müssen, Und jetzt einfach auch wieder ein Bild, was ein bisschen klemmt, aber einfacher ist als Betriebsökologie. Was ist der Handprint von Kultur? Was ist der positive Impact? Was ist das, was wir auch, Achtung, bereit sind zu zahlen? Weil diese Idee einer klimaneutralen Kultur zu Ende gedacht würde, bedeuten, dann machen wir halt gar keine Kultur mehr. Ne, weil, also jetzt machen wir halt kein Venedig mehr. Also wenn alle immer meckern, dann gibt's halt keine Kultur mehr. Das ist auch ein Weg, der ist, glaube ich, sehr schwer zu beschreiten und bringt uns eigentlich nirgendwo hin. Also, ich glaube, im Ausgleich macht es total Sinn, sich auf die großen Indikatoren, die großen Handlungsfelder wirklich zu beschränken am Anfang. Und weil du gefragt hast, wir müssen anschauen, woher kommt die Energie, welche Energie nutzen wir, ne? Und natürlich, idealerweise nutzen wir in Zukunft weniger Energie, aber mindestens genauso aufwendig müssen wir darauf schauen, dass diese Energie, die wir nutzen, aus erneuerbaren Quellen kommt. Wir müssen darauf schauen, wie bewegen wir uns, welche Mengen bewegen wir, wie viele Strecken bewegen wir uns. Und da müssen wir uns auf der einen Seite fragen, brauchen wir diese Reise oder auf welche Art lassen wir diese Reise sozusagen stattfinden. Ne? Deswegen ist Mobilität oft so ein On-Off-System. Da sagen die, ja, dann fahren wir halt nicht mehr. Nö, man kann ja anders fahren. Also erstaunlicherweise kommt man ganz gut mit dem Zug nach Venedig, sogar eine ganz schöne Fahrt. Ich finde auch Fliegen mittlerweile gar nicht mehr so sexy, wie es vor 10 Jahren nochmal war. Ich finde das irre nervig und unelegant und dauert auch ziemlich lange. Und vielleicht gelingt uns eher über so eine Art Slow-Travel-Ansatz. Sagt du, wenn ihr schon nach Venedig geht, dann schaut ihr euch bitte nochmal drumherum ein paar von den Villen an, weil die sind nämlich wirklich schön, als dass ihr da durch diese enge Stadt euch schiebt und eh nur Deutsche trefft beim Pavillon oder vor geschlossenen Pavillons euch anschreien lässt von irgendwelchen Demonstrierenden. Das könnt ihr auch in Berlin haben. Mhm.
Vielleicht so in Richtung zum Abschluss nochmal eine persönliche Frage. Wenn man dir jetzt zugehört hat, hat man so das Gefühl, es gibt so verschiedene Facetten oder man kann das, was du tust, so in unterschiedliche Kontexte einordnen. Dass zum einen der Aktivist, ja, hast beschrieben, warst beim PIK, hast da gehört, was da so kommt, hast gesagt, ich muss was tun. Ja, das ist sozusagen Aktivismus. Dann gibt's sozusagen die wirtschaftliche Ebene. Menschen sollen für die Jobs, die sie machen, gut bezahlt werden, auch wenn das Jobs sind, die jetzt in diesem neuen Feld der Nachhaltigkeit vielleicht sind. Das ist also irgendwie so eine wirtschaftliche Ebene. Und dann, klar, hast du gesagt, du bist in den Bereich der Kultur gegangen, weil du da die Leute spannend fandst. Du arbeitest jetzt mit kulturellen Institutionen vor allem zusammen. Also es ist irgendwie eine kulturelle Tätigkeit. Als was würdest du dich sozusagen definieren? Bist du ein wirtschaftlicher Akteur? Bist du ein kultureller Akteur? Bist du ein zivilgesellschaftlicher Akteur? Kann man das überhaupt so trennen oder ist das vielleicht genau das Spannende, dass wir heute diese Bereiche sozusagen ineinander ja nicht mergen, aber doch sich sozusagen da neue Berührungspunkte suchen müssen, damit es auch tatsächlich irgendwie wirksam wird?
Mhm. Ja, also in der Transformationsforschung stellt man sich genau diese Fragen, welche Arenen gibt es, welche Agenten braucht es, wer treibt, wer promotiert, Promotoren, was tun die? Was ist das Verb von Promotoren?
Promoten.
Wer promotet? Genau. Ein schönes englisches Wort, schwer zu übersetzen. Und da gibt es diesen schönen Term, crazy problems brauchen crazy corporations. Also wir werden nicht mit den alten Strukturen diese neuen Probleme lösen. Und man hat sich dann auf diesen etwas eierigen Begriff intermediäre Akteure geeinigt. Also intermediäre Akteure, ne, da gibt es auch einen anderen Begriff, single issue temporary corporations. Also man nimmt sich ein Ziel in einer definierten Zeit und bearbeitet das zusammen und braucht dann eben Menschen aus der Kultur, Menschen aus der Wirtschaft, Menschen aus der Politik, Menschen aus wo auch immer. Und wenn dieses Ziel erreicht ist, kann sich diese Kooperation auch wieder auflösen. Und ich bin das sozusagen embodied, diese Kooperation. Ich versuche, diese Teile in mir zu vereinigen und zu überlegen, welchen Teil brauchst du gerade am meisten. Dass mir das noch irre viel Spaß macht, ist natürlich das große Glück. Und dass ich davon auch noch gut leben kann und meine Leute bezahlen, ist sozusagen, jeden Tag danke ich wem auch immer, genau dafür.
Da würde ich gerne noch einmal einhaken und anschließen. Das Thema erzählen, wer promotet es, wie erzähle ich es? Wir haben ja offenbar immer das große Problem, nicht wirklich ins Handeln zu kommen, auch wenn viel gehandelt wird. Könnte aus deiner Sicht, und das abschließend, die Kunst da auch eine Rolle spielen, das Thema selber zu promoten? Wir haben gerade die ganze Zeit über die Probleme der Kunst selber gesprochen, aber mal nach vorne und utopisch nach vorne gedacht.
Total, total. Also eine fantastische letzte Frage, weil da kann ich jetzt auch echt eine halbe Stunde drüber reden, weil natürlich kann die Kunst das und natürlich ist das auch genau das größte Problem, weil ich finde nichts furchtbarer als Kunst, die versucht, sich irgendeiner Sache gemein zu machen und jetzt mit einem ganz großen Mitteilungsdrang irre schlechtes Zeug produziert. Als ich noch in der Musikindustrie war und das so losging, habe ich immer gesagt, du, nur weil dein Album mit Solarstrom aufgenommen ist und nicht geil produziert, ist immer noch kein gutes Album. Und nur weil ein Festival mit, weiß ich nicht, Mülltrennung arbeitet und nur veganes Essen hat, aber langweilig Acts, ist auch kein cooles Festival. Deswegen würde ich es fast ein bisschen umdrehen. Ich glaube, dass Kunst und Kultur und die Menschen, die sie produzieren, natürlich, sonst würden sie es nicht machen, gewisses Mitteilungsbedürfnis haben. Und wenn jemand authentisch, transparent das zu sein oder ihrem Thema macht, finde ich es fantastisch und eine Form des Ausdrucks findet, die mich oder wem auch immer interessiert, super. Aber so eine Art Propagandanummer finde ich eklig und leider habe ich noch wenig Tolles gesehen. Und das liegt nicht daran, dass die Künstler blöd sind, sondern dass eigentlich das dann letztlich eher Werbung ist.
Ja, ganz zum Schluss fragen wir jeden nochmal nach seinem Fantasiemuskel. Und du hast das vorhin eigentlich selber angeschnitten, als du über das Problem gesprochen hast, dass viele die Sorge haben, dass durch Nachhaltigkeitsvorstellungen, Reglementierungen die Freiheit der Kunst eingeschränkt werden würde. Und da hast du gesagt, da fehlt einfach die Fantasie, sich das vorzustellen, was da alles passieren könnte. Deshalb die Frage, wie trainierst du deinen Fantasiemuskel oder was würdest du anderen empfehlen, wie sie den ihren trainieren könnten, um sich ja besser vorzustellen, dass trotz der vielen negativen Nachrichten, der hinkenden Politik und so weiter und so fort, doch irgendwie da was geht und die Welt doch nicht untergeht.
Ich fand den Titel so toll, Fantasiemuskel. Ich mochte das gerne, habe ich dir, glaube ich, geschrieben, ne? Dass ich das wirklich spannend finde, weil ich sage so ein paar Zitate von Menschen, die ich echt fantastisch finde. Es gibt eine Österreicherin, die heißt Irina Nahles, und die sagte, Transformation ist wie ein Zirkeltraining. Du hast ein paar Übungen, die findest du total gut, die gehen dir total leicht. Und bei anderen ärgerst du dich jedes Mal, wenn du sie machen musst. Aber in Summe bilden sie dann eigentlich das, was du erreichen willst. Das heißt, letztlich ist das, was wir gerade erleben, oder sag mal, der Schmerz, den wir damit erleben, ich nehme dich jetzt ein bisschen stark beim Wort, und du sagst, also alles geht unter und die Regierung und die da oben, also so diese Grundunzufriedenheit, liegt natürlich auch daran, dass wir die letzten Jahrzehnte mindestens so ein Fortschrittsbild hatten von alles wird immer besser. Also wir konnten unseren Kindern erzählen, prinzipiell sind wir jetzt auf dem richtigen Weg, wir kriegen die ganzen Probleme jetzt in den Griff und hatten ja auch irgendwie so ein End-of-History-Idee. Wir dachten, das bleibt jetzt so oder es wird besser. Und jetzt hat sich das natürlich gedreht, dass wir auf einmal mit viel Aufwand uns darum kümmern müssen, dass es nicht schlechter wird. Und das ist natürlich erstmal nervenzerfetzend. So, also wir müssen uns darum kümmern, dass unsere Kinder es nicht schlechter haben. Das ist zum allerersten Mal als Generation wirklich irgendwie mit unseren Kindern zu besprechen. Kann man das trainieren? Ich glaube, man kann es trainieren, indem man auf der einen Seite extrem radikal ehrlich ist, auch sagt, was jetzt los ist, sich vorbereitet auf das, was da kommt, und im gleichen Moment natürlich genauso ehrlich sagt, wir Menschheit haben das jetzt in den letzten, ich sag mal, 60.000 Jahren irgendwie hinbekommen und sind auch mit ganz anderen Dingen ganz gut hinbekommen. Also jetzt haben wir die letzten 60, 70 Jahre einen Weg eingeschlagen, der ist so, den werden wir so nicht weitergehen können. Das heißt aber nicht, dass wir nicht die nächsten 2.500 Jahre einen ganz anderen Weg einschlagen können, der vielleicht ganz fantastisch funktioniert. Das heißt, der Fantasiemuskel, der muss trainiert werden. Der muss trainiert werden mit Ideen von, wie wollen wir leben, wie können wir leben. Der muss trainiert werden durch das Feiern von dem, was uns verbindet, von Momenten, die einfach immer noch irre Spaß machen. Das kann auf einem Festival sein, das kann in einer Ausstellung sein, wo wir einfach vor irgendwas stehen und sagen, boah, ist das geil, was ist denn eigentlich hier los? Das trainiert diesen Muskel. Und diese, es schaffen immer wieder von diesen letztlich Body-Memory-Momenten, wo ein Körper sich erinnert an, ach guck mal, da gab's doch mal was, diese totale entzückenden Momente, die man eben hat mit Welt, das würde für mein Gefühl den Fantasiemuskel trainieren.
Lieber Jakob, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen lieben Dank.
Danke, danke ihr beiden.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.